Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Damals haben wir es nicht für möglich gehalten, dass Frauen irgendwann an großen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. In unserer Kultur war es üblich, dass Mädchen entweder zu Hause oder in der Schule Sport treiben. Das war's.
Seit den 90er Jahren hat sich ziemlich viel getan in Katar. Das meint zumindest die Sportfunktionärin Amna Al-Qasimi. Überall im Emirat gibt es Fitnessstudios, in denen Frauen trainieren können. Und das Land feiert auch seine Spitzensportlerin inzwischen durchaus als Botschafterin in Sachen Emanzipation. Entwicklungen, die natürlich auch mit der umstrittenen Fußball-WM zu tun haben, die in diesem Land ja dieses Jahr ausgerichtet wird. Denn wer große Sportevents ausrichten will, der muss zumindest vordergründig auch inklusiv auftreten. Aber wie ernst gemeint ist die staatliche Ambition für sportliche Gleichstellung eigentlich wirklich? Das fragen wir in dieser Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke. Hallo. Ja, wie geht das zusammen? Ein Land, das die Fußball-WM ausrichtet, das mit charismatischen Sportlerinnen das Narrativ der starken Frau bedient, in dem aber weite Teile der Gesellschaft Frauen ablehnen, die sich ohne traditionelle Bekleidung verausgaben wollen und die, wenn sie trainieren wollen, häufig noch die Erlaubnis eines männlichen Vormunds einholen müssen. Das hat sich auch unser Autor Ronny Blaschke gefragt und im Emirat mit unterschiedlichsten Frauen gesprochen.
Eine Shopping-Mall im Zentrum von Doha, in der Hauptstadt von Katar. In der ersten Etage betreibt Fatma ein Studio für Kampfsportarten. Die Spiegel an der Wand sind frisch geputzt, die Matten auf dem Boden riechen noch neu. Fatma wischt sich den Schweiß von der Stirn. Gerade hat sie in einem Kurs drei Freundinnen zu Höchstleistungen getrieben.
Ich betreibe Sport nicht nur, um mich besser zu fühlen. Ich habe gelernt, wie ich in Wettbewerben dem Druck standhalten kann. Diese Lehren helfen mir auch in der Universität. Meine Noten sind besser geworden. Der Sport hat meinen Charakter geformt. Er gibt mir Sicherheit in allen Lebensbereichen.
Fatma ist Anfang 20. Sie sitzt kerzengerade auf dem Stuhl. Mit ihren Händen beschreibt sie ihre Kampftechniken. Doch ihre Leidenschaft kann schnell umschlagen. In Frust, manchmal in Resignation. Fatma ist die Leiterin des Sportstudios, inoffiziell. Ein Foto von ihr darf nicht auftauchen, nicht im Eingangsbereich, nicht im Internet. Ihr Vater und ihre Brüder wollen das so.
Ich muss immer im Hintergrund bleiben, das schmälert meinen Stolz. So geht das schon lange. Ich wurde als Spielerin mehrfach für das Fußball-Nationalteam angefragt, aber dort gibt es Kameras. Mein Vater will nicht, dass ich beim Sport gefilmt werde. Er glaubt, dass ich damit zur Schau gestellt werden würde und dass ich auf die schiefe Bahn gerate. Er verlangt Disziplin und er findet es nicht gut, wie sich unsere junge Generation entwickelt.
Fatma ist in Doha aufgewachsen. Ihren richtigen und vollständigen Namen möchte sie nicht nennen. In Fatmas Heimat in Katar prägt der Wahhabismus die Gesellschaft der Einheimischen. Eine traditionalistische Auslegung des sunnitischen Islam. Fatma bekommt das schon in ihrer Kindheit zu spüren.
My brothers took control of our lives. It became hectic because
meine Brüder haben die Kontrolle über mein Leben übernommen. Ich fühlte mich in jeder Hinsicht unterdrückt. Erst spät durfte ich ein Handy nutzen und dann auch nur zum Telefonieren. Die Apps waren gesperrt. Einer meiner Brüder ist besonders streng. Er achtet auf die Kleidung, die ich trage und mit wem ich spreche. Lange durfte ich zu Hause nur Cartoons schauen. Ich habe das Gefühl, dass meine Kindheit gerade erst zu Ende gegangen ist.
I watch cartoons. Yeah. I feel like I had my childhood until the last minute.
Diese Einschränkungen haben für Fatma gravierende Folgen. Sie entwickelt Essstörungen, leidet unter Depressionen. Doch dann beginnt sie ihr Studium an einer amerikanischen Universität, die in Doha eine Außenstelle unterhält. Der Unicampus im Westen von Doha ist für Fatma ein Rückzugsort. In der Mensa kommt sie mit Studierenden aus allen Kontinenten ins Gespräch. Viele katarische Frauen verzichten ja auf das Tragen der Abaya, der traditionellen schwarzen Bekleidung, die auch das Haar bedeckt. Fatma nutzt das Sportangebot der Uni. Sie gehört zu den größten Talenten im Basketball und Fußball. Doch eine Karriere als Profisportlerin bleibt ihr versperrt.
Bei den Spielen in unserer Fußballliga dürfen keine Männer zuschauen. Es geht wie auf einem Flughafen zu. Kameras und Handys sind nicht erlaubt. Meist verhindern die Eltern schon sehr früh, dass ihre Töchter regelmäßig trainieren. Sport gehört ja eigentlich zum Unterhaltungssektor. Aber wenn man nicht filmen darf und keine Zuschauer zulässt, dann können wir als Frauen nicht weit kommen.
Die Unsichtbarkeit des Frauensports ist in Katar ein Sinnbild für die Stellung der Frau insgesamt. Für alle möglichen Aktivitäten müssen Frauen die Erlaubnis eines männlichen Vormunds einholen, zum Beispiel wenn sie heiraten oder in einem öffentlichen Job arbeiten wollen. Sportliche Betätigungen für Frauen haben in den Golfstaaten nicht den gleichen Stellenwert wie in westlichen Gesellschaften. Jahrzehntelang gab es kaum Räume, in denen sich katarische Frauen ohne traditionelle Bekleidung verausgaben konnten. Laut der International Association of the Study of Obesity leiden 45% der katarischen Frauen an Übergewicht. Der katarische Staat möchte sein Gesundheitssystem entlasten und die Bevölkerung zu mehr Bewegung animieren, zum Beispiel mit einem jährlichen nationalen Sporttag. Doch die Skepsis hält sich in konservativen Kreisen hartnäckig, sagt Anna Reuss, die an der Universität der Bundeswehr in München zur Außenpolitik der Golfstaaten forscht.
Und insofern gibt es natürlich die Befürchtung, dass diese Identitätsmuster erodieren könnten, wenn die Rolle der Frau zu progressiv neu definiert wird. Interessanterweise zeigen Studien auch immer wieder, dass man als Sportlerin irgendwo als starke Frau im negativen Sinn gilt. Die haben halt gezeigt, dass aus Angst davor, als maskulin oder lesbisch gar wahrgenommen zu werden, zögern junge Frauen, Fußball zu spielen.
Das katarische Regime pflegt eine andere Erzählung. Um wirtschaftliche Netzwerke mit Europa nicht zu gefährden, verweist das Regime auf weibliche Führungskräfte in Verwaltung und Kultur und auch auf inspirierende Sportlerinnen. Ein Beispiel, die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha 2019. Vor einem globalen Publikum konnte sich Katar als freundlicher und weltoffener Gastgeber präsentieren. Damals mit dabei die katarische Hürdenläuferin Mariam Farid.
Nach meinem Rennen kamen 20 Journalisten auf mich zu. Die meisten kamen aus dem Westen. Ich habe mich gewundert, dass sie nicht mit den anderen Läuferinnen sprechen wollten. Einige von denen gehörten immerhin zur Weltspitze. Sie hatten schon Rekorde aufgestellt. Auch ich habe bei dieser WM meine Bestleistung getoppt. Trotzdem interessierten sich die Reporter nur für meine Kleidung. Von Kopf bis Fuß verschleiert. Das war ihre Schlagzeile.
Mariam Farid ist eine redegewandte Frau von Mitte 20. Das Interview für dieses Feature gibt sie in einem angesehenen Krankenhaus von Doha. Nach ihrem Kommunikationsstudium arbeitet sie hier in der Presseabteilung. Ihre Leidenschaft gehört dem Sport. Mariam Farid spielte Fußball in einem lokalen Club. Sie ging schwimmen, entschied sich schließlich für die Leichtathletik. Sie spricht 4 Sprachen und so wurde sie zu einer offiziellen Botschafterin für die Leichtathletik-WM 2019 ernannt.
Viele Leute im Westen halten uns vor, dass der Nahe Osten verschlossen ist und dass wir uns öffnen sollen. Doch dieselben Leute wollen Signale des Fortschritts nicht anerkennen. Und sie werden uns auch weiterhin einen Stempel aufdrücken. Das ist eine Dauerschleife. Aber ich werde mich weiter dafür einsetzen, Stereotype zu brechen. Ich habe die Macht, solche Missverständnisse auszuräumen.
Vor Wettbewerben trainiert Mariam Farid 3 bis 4 Stunden am Tag. Auf Instagram lässt sie fast 70.000 Follower an ihrem Alltag teilhaben.
My biggest ambition is to be a world champion, to be an Olympic champion. By the Diamond League, I will be playing 100 meters.
Mariam Farid hat als Botschafterin der Leichtathletik-WM Kontakte geknüpft in Medien und Politik. Sie weiß, welche Fragen von Journalisten aus Europa kommen könnten. Da gibt sie die Antwort schon vorher.
I say it out loud that I'm proud to compete with my hijab on.
Ich spreche es laut aus. Ich bin stolz darauf, dass ich meine Wettbewerbe mit dem Hijab bestreite. Früher habe ich im Sport darauf verzichtet, aber ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Durch den Hijab fallen mir die Haare nicht ständig ins Gesicht Und außerdem ist meine Schönheit dadurch nicht für jeden sichtbar. Ich bin da eben anders und ich liebe das.
Viele Menschen verbinden mit Katar Wüste, Kamele, Reichtum durch Öl und Frauen, die es, wenn überhaupt, gegen alle Widrigkeiten an die Spitze schaffen. Mariam Farid unterstreicht eine Botschaft immer wieder: Die Wirklichkeit sei vielfältig, komplex und es sei wichtig, historische Ursachen zu benennen. Seit den 1990er Jahren versucht sich das einst verschlafene Katar aus der wirtschaftlichen und militärischen Abhängigkeit des Nachbarn Saudi-Arabien zu lösen. Das Emirat öffnet sich für Investoren und bemüht sich um die Austragung großer Sportereignisse. 1998 veranstaltet der katarische Leichtathletikverband erstmals auch einen größeren Wettkampf für Frauen. Damals gab es im Freizeit- und Gesundheitssport noch keine Angebote für Mädchen und Frauen, erinnert die katarische Sportfunktionärin Amna Al-Qasimi, die Ende der 90er Jahre in Doha noch zur Schule geht.
Damals haben wir es nicht für möglich gehalten, dass Frauen irgendwann an großen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. In unserer Kultur war es üblich, dass Mädchen entweder zu Hause oder in der Schule Sport treiben. Das war's.
Anfang des Jahrtausends bringt Musa bin Nasser al-Misnit, die zweite Ehefrau des damaligen Emirs, die Gründung des Frauensportkomitees auf den Weg. Diese Organisation soll sich nach eigenen Angaben für die Gleichstellung der Geschlechter im Sport einsetzen. Das große Ziel Katars ist schon damals die Ausrichtung der Fußball-WM der Männer. Doch für einen Zuschlag des Weltverbandes FIFA müssen Bewerber auch die Förderung von Mädchen und Frauen nachweisen. So wird 2009 in Katar eine Fußballauswahl der Frauen gegründet. Im Oktober 2010 bestreitet sie ihr erstes Länderspiel gegen Bahrain. Anderthalb Monate später wird die Männer-WM 2022 nach Katar vergeben. Amna Al-Qasimi, die Geschäftsführerin des Frauensportkomitees, erinnert sich.
Am Anfang war das ein Schock für uns. Wir haben spät im Frauenfußball begonnen, also hatten die anderen Nationalteams einen großen sportlichen Vorsprung. Wir haben in Katar eine Frauenliga aufgebaut und mit dem Nationalteam einige Länderspiele bestritten, zum Beispiel gegen Afghanistan, die Malediven und Palästina.
Lange Zeit ist das Nationalteam allerdings kaum aktiv und wird auch nicht in der Weltrangliste der FIFA geführt. Die Frauenliga ist in Katar nicht dem Fußballverband unterstellt, sondern dem Frauensportkomitee. Eine ungewöhnliche Konstellation. Amna Al-Qasimi möchte aber die Entscheidungsträger im Fußball nicht kritisieren. Stattdessen betont sie wachsende Netzwerke.
Unsere Fußballerinnen haben noch keine großen Erfahrungen auf internationaler Ebene gemacht. Für uns ist es wichtig, dass das Frauenteam des FC Bayern München für Trainingslager regelmäßig nach Doha kommt. Wir organisieren dann gemeinsame Übungseinheiten. So können sich unsere Spielerinnen weiterentwickeln.
Der Besuch der Münchner Fußballerin wird stets intensiv in katarischen Medien dokumentiert. Und auch sonst lässt die Regierung Sportlerinnen in ihre politische Kommunikation einfließen.
The few fans at this game know what it's taken to get here. These Afghan refugees barely fill one section of the stadium.
Im November 2021 bestreitet das katarische Fußballnationalteam in Doha ein Freundschaftsspiel gegen eine Auswahl aus Afghanistan. In einer Pressemitteilung betonen katarische Entscheidungsträger ihre Rolle bei der sicheren Evakuierung von mehr als 70.000 Menschen aus Afghanistan, nach der dortigen Machtübernahme durch die Taliban. Hassan Al-Tawadi, Organisationschef der Männerweltmeisterschaft 2022, wird wie folgt zitiert.
Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit und hoffen, dass wir diese inspirierenden jungen Frauen weiterhin unterstützen können.
Die Frage bleibt allerdings: Wie glaubwürdig ist das Engagement für sportliche Gleichstellung im Emirat tatsächlich? Katar hat keine Tradition von ehrenamtlichen Vereinen im Breitensport. Die Aspire Academy in Doha, eines der größten Sportzentren der Welt, konzentriert sich auf die Förderung von männlichen Talenten. Das Frauensportkomitee ist deutlich schlechter ausgestattet. Umso wichtiger ist das breite Sportangebot der Education City. Auf diesem Campus sind Außenstellen westlicher Universitäten angesiedelt, die von Katar gefördert werden. Zu den dienstältesten Wissenschaftlerinnen dort zählt Susan Dunn. Sie lebt seit 2008 in Katar.
In der katarischen Community gilt es als nicht akzeptabel, dass Frauen für ein Studium ins Ausland gehen. Das ginge nur, wenn sie von einem männlichen Familienmitglied begleitet werden. Für ein mehrjähriges Studium ist das unrealistisch. Also hat die Regierung das Bildungssystem im eigenen Land massiv ausgebaut. So ist die Education City entstanden.
In der Education City können Frauen ungestört Sport treiben. Mehr als 70% der Studierenden auf dem Campus sind weiblich. Aber die Situation hier ist und bleibt eine Ausnahme. Außerhalb des Campus sieht die Lage so aus. 70% der katarischen Männer sind erwerbstätig, gegenüber 37% der Frauen. Nach dem Gender Gap Index des Weltwirtschaftsforums liegt Katar von 153 bewerteten Staaten in der Frauenbildung auf Platz 83. In der weiblichen Gesundheit belegt Katar Platz 142, im politischen Engagement 143. Studien aus anderen Ländern des Nahen Ostens zeigen, regelmäßiger Sport kann bei Frauen zu mehr Selbstbewusstsein und zu einer stärkeren gesellschaftlichen Teilhabe führen. Susan Dunn glaubt, dass in Katar ein Wandel angestoßen wurde.
Als ich zum ersten Mal nach Katar kam, gab es kaum Aktivitäten für Frauen. Die am meisten verbreitete Betätigung für sie war das Gehen. Aber es ist sehr heiß hier. Inzwischen haben viele Fitnessstudios für Frauen geöffnet. Es gibt Yoga und Spinning. Es werden Radwege gebaut. Auch für Sportkleidung und Geräte sind Angebote gewachsen.
Es ist eine Frage der Perspektive. Nach Maßstäben Europas gilt Katar als rückständig. Nach Maßstäben der Golfregion gilt Katar durchaus als Fortschrittsmodell. In Saudi-Arabien oder im Iran wird die Teilhabe von Frauen stärker eingeschränkt, auch im Sport. Doch auch wenn inzwischen in Katar immer mehr Frauen Fußball spielen oder ins Fitnessstudio gehen, eine kritische Zivilgesellschaft duldet das Herrscherhaus deswegen noch lange nicht. Frauenrechtsorganisationen in Doha sind noch pure Utopie.
Das heißt, Sport ist durchaus ein wichtiges Instrument für Nation Branding und über den Sport lässt sich offensichtlich auch innenpolitisch einiges bewegen, aber eben nicht alles. Neben der Kritik an der grundsätzlichen Vergabe der WM an Katar war der Blick ja zuletzt auch auf die Arbeitsbedingungen von Arbeitsmigranten in Katar gerichtet, die unter anderem ja auch an dem Aufbau dieser ganzen Infrastruktur für die WM beteiligt waren. Unter erbärmlichen Bedingungen, muss man sagen, Tausende kamen auch ums Leben dabei. Gerade hat auch Amnesty International wieder die ausbeuterischen Praktiken im Land bemängelt. Dabei ging es auch um dieses Kafala-System, so ein Vormundsystem, bei dem Einwohner des Landes eine Art Patenschaft für Arbeitsmigranten übernehmen und auch ihren Pass einbehalten. Und es wurde auch bemängelt, dass sich in Sachen Mindestlohn im Land zu wenig getan hat. Über diese Lage möchte ich jetzt mit unserer Korrespondentin für die Region sprechen, Anna Osius. Wie beurteilen Sie denn die Lage diesbezüglich? Würden Sie sagen, die WM hat da nachhaltig etwas verbessert oder hätte man da noch besser hingucken müssen?
Naja, die Aussicht auf die Weltmeisterschaft hat definitiv zu Veränderungen und Verbesserungen in Katar geführt. Das muss man ganz klar sagen. Sie sagen es, es gab lange dieses sogenannte Kafala-System, nachdem ja die Arbeiter quasi wie Leibeigene behandelt werden konnten und keine Chance hatten, das Land zu verlassen. Das wurde aufgrund der massiven Aufmerksamkeit, die Katar in den letzten Jahren bekommen hat, abgeschafft. Die internationale Arbeitsorganisation ILO begleitet nun seit 6 Jahren die Reform des Arbeitsrechts in Katar und hat die Veränderung als wirklich historisch bezeichnet. Und Menschenrechtsorganisationen räumen auch ganz klar ein, ohne die Weltmeisterschaft wäre das alles vermutlich gar nicht passiert. Allerdings, und das ist das ganz große Aber, es gibt immer noch Probleme bei der Umsetzung der neuen Gesetze. Sprich, die Reformen existieren zwar auf dem Papier, aber die Realität, die sieht dann teilweise doch noch sehr traurig aus. Amnesty International nennt das eine halbherzige Umsetzung der Reform. Ich war selber in Katar und konnte mir ein Bild von den Unterkünften der Stadionarbeiter machen. Ich muss sagen, Da hat Katar wirklich viel getan. Aber, und das ist die Gefahr, es geht ja eben nicht nur um die Bauarbeiter, die da die Stadien gebaut haben und bei denen eben Tausende zu Tode gekommen sind, sondern es geht auch um Sicherheitspersonal, um Hotelangestellte, Hausmädchen. Und gerade in diesem privaten Sektor, da scheint doch noch einiges schief zu laufen. Es gibt Berichte von Menschen, ausländischen Arbeitern, die teilweise 12 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche arbeiten müssen. Hausmädchen, denen bei einer Ausreise aus Katar ihr Arbeitgeber, sie müssen jetzt 72 Stunden vorher anmelden und müssen dann befürchten, dass sie eben unter einem Vorwand bei der Polizei angeschwärzt werden. Unüberwindbare bürokratische Hindernisse beim Arbeitsplatzwechsel. Also Fakt ist, dieses enorme Gefälle zwischen dem großen Reichtum bei den Kataris und der großen Armut bei den ausländischen Arbeitern, das existiert immer noch natürlich. Es wurden Schritte in die richtige Richtung gemacht. Es wäre falsch zu sagen, man sollte eine Zusammenarbeit mit Katar boykottieren. Aber die Kunst ist sicher, das Thema auch während und nach der WM nicht aus den Augen zu verlieren. Denn das Problem, das wird es weitergeben.
Auch der deutsche Wirtschaftsminister Habeck hatte ja bei seiner Reise in die Region durchaus auch auf die Arbeitsbedingungen im Land verwiesen. Aber er war ja in erster Linie tatsächlich vor Ort, um neue Lieferanten für das in Deutschland ja so dringend benötigte Gas zu finden. So einfach und so schnell lässt sich das aber auch aus Katar nicht bekommen, weil Katar ja langfristig auch andere Lieferverträge mit anderen Ländern hat und weil Katar ja auch noch etwas anderes will, nämlich mehr internationale Anerkennung. Das erhofft sich das Land ja auch von der WM. Warum ist diese Anerkennung insbesondere durch westliche Länder so wichtig für das Land? Und welches Druckmittel hat Katar durch seine Gas- und Ölreserven da in der Hand?
Ja, wenn man sich Katar auf der Landkarte anschaut, dann ahnt man, welchen ja möglicherweise Minderwertigkeitskomplex ein Katari haben könnte, wenn man einfach nach der Größe des Landes geht. Ein Land, das gerade mal halb so groß ist wie Hessen, ein Wüstenzipfel an der Golfküste des großen Saudi-Arabiens. Und ausgerechnet dieser Zipfel, der will unabhängig sein in seiner Politik, hat eine eigene Agenda, setzt die konsequent um. Katar kann sich das erlauben, weil das Land eben so reich ist. Sie sagen, es sitzt auf einem riesigen Gasfeld und hat deshalb ein jährliches Bruttoinlandsprodukt von 175 Milliarden US-Dollar. Man muss ganz klar sagen, unser weltweiter Energiebedarf, der gibt Katar den Blankoscheck für politische Relevanz. Die Fußball-WM wird ja nicht in Katar ausgetragen, weil es um schönen Fußball geht, genauso wenig wie Katar in Afghanistan vermittelt hat, weil es um ein schönes Afghanistan geht. Das Ziel ist, Katar will auf die politische Landkarte. Katar will ein anerkannter globaler Player werden, will internationale Anerkennung. Und natürlich sind die Öl- und vor allem Gasreserven ein Druck. Denn eins ist sicher, Katar braucht die Europäer nicht, braucht auch Deutschland nicht. Es will nicht Lückenbüßer, schneller Problemlöser sein. Das Einzige, woran Katar Interesse hat, sind einerseits langfristige Lieferverträge und ist vor allem eine mächtige Partnerschaft für internationale Anerkennung. Da spielen die USA eine große Rolle.
Streit gab es ja zuletzt vor allem mit den direkten Nachbarn in der Region, also mit Saudi-Arabien, den Arabischen Emiraten, Ägypten, Bahrain. Die hatten ja auch diesen 4-jährigen Boykott gegen das Land. Der wurde erst im letzten Jahr aufgehoben. Katar hat dafür vielfältig andere Allianzen, also auch bessere Beziehungen zum Iran zum Beispiel, aber auch zu Israel. Und im Afghanistan-Konflikt, Sie haben es eben schon gesagt, hat es auch bei den Evakuierungsoperationen vieler NATO-Länder geholfen. Welche geopolitische Strategie steckt dahinter? Also was für ein Player will Katar werden?
Ja, Katar hat eine sehr eigene Strategie und die bedeutet auch Unabhängigkeit vom großen Nachbarn Saudi-Arabien. Die Blockade, Sie sagen, es war ein Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen den beiden Golfstaaten und war für Katar nicht ungefährlich. Plötzlich abgeschottet, keine Versorgung mehr über den Landweg und auch mit der Gefahr, dass die Saudis möglicherweise einmarschieren. Und da hat Katar schon geschützt, so sagen zumindest Beobachter, dass sie einen sehr guten eigenen Beziehungsstatus zu den USA haben. Den größten Luftwaffenstützpunkt der USA im Nahen Osten, der liegt in Katar. Die USA haben damals verhandelt. Und nach Afghanistan, da hat Katar dann final den Ritterschlag verliehen bekommen nach den diplomatischen Bemühungen dort. Katar darf jetzt die USA in Kabul diplomatisch vertreten. Das kleine Land hat ganz klar das Ziel, wichtig zu sein, damit es nicht übersehen werden kann. Und deshalb vollzieht Katar jetzt auch einen deutlichen Imagewechsel. Lange hat es ja den Ruf gehabt, Terror zu finanzieren. Die Muslimbrüder, die Hamas, die Taliban, auch Al-Qaida, alle fühlten sich in Katar sehr wohl. Das ist sicherlich nicht falsch, aber es sieht in den Ländern drumherum nicht viel anders aus. Und dass die Taliban in Katar 2013 ein Büro eröffnet haben, geschah auch unter ausdrücklichem Wunsch der USA, die einfach im Kontakt bleiben wollten. Katar übt sich sehr gerne in dieser Vermittlerrolle. In der Afghanistan-Krise wurde das eindrucksvoll gezeigt. Vermittler, ein ernstzunehmender Partner. Klein, flexibel, finanzstark, handlungsfähig. Diese Attribute will Katar gerne nach außen tragen und macht dafür im Moment eine eindrucksvolle Imagekampagne in allen Bereichen.
Es geht also eindeutig um eine langfristige Perspektive, auch dieses sehr kleine deinen Landes in einer geopolitisch durchaus volatilen Situation. Wie sieht denn das innenpolitisch aus? Im Feature haben wir es ja eben schon gehört. Also Bildung ist ein wichtiger Punkt, auf den das Land setzt. Internationale Universitäten gibt es vor Ort und so weiter und so fort. Daneben auch Sport natürlich, der Tourismus. Wirtschaftlich muss ja auch langfristig, um eine größere Unabhängigkeit eben dann auch doch von den trotzdem auch endlichen Ressourcen des Landes, muss es da ja etwas anders geben. Wasserkraft war ja zum Beispiel ein Thema, auch bei der Reise Habecks. Wie sieht es denn auf dieser Ebene aus? Also wie weit ist das Land da und wie soll sich das entwickeln?
Ja, bei Habecks Reise an den Golf war in der Tat die Forschung und Produktion von grünem Wasserstoff ein großes Thema. Vor allem bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, die da ja schon relativ weit sind. Die Idee ist, dass grüner Wasserstoff, der ohne CO2-Emissionen auf eben der Basis von erneuerbaren Energien, wie beispielsweise Solarkraft hergestellt wird, langfristig fossile Energien wie das russische Gas ersetzen könnte. In Katar ging es vornehmlich um die direkte Lieferung von klassischem Flüssigerdgas, also LNG. Dazu sollen ja jetzt in Deutschland auch neue Hafenterminals gebaut werden. Man muss klar sagen, Katars Reichtum fußt ja auf der Lieferung klassischer fossiler Energien. Daher ist da noch eine gewisse Zurückhaltung, wenn es um die grünen Alternativen geht. Natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit in Katar angekommen. Das sieht man jetzt auch bei der WM. Es soll die erste klimaneutrale WM der Geschichte werden, haben Katar und die FIFA gemeinsam angekündigt. Naja, ob das so gelingt, ist fraglich. Aber immerhin, da wurde zum Beispiel ein Stadion komplett aus alten Überseecontainern gebaut und kann danach eben auch leicht wieder abgebaut werden. Katar hat sich verpflichtet, 1 Million Bäume zu pflanzen nach der WM. Auch der Flughafen von Doha soll klimaneutral werden, wenn es um Müllverwertung und Abwasserverwertung geht. Aber Umweltschutzorganisationen kritisieren immer wieder, dass es sich bei solchen Aktionen nicht mehr als um ein sogenanntes Greenwashing handelt, also eine PR-Nummer. Fakt ist, durch die Klimaanlagen, um die Fußballstadien zu kühlen, wird unglaublich viel Energie verbraucht und die kommt eben nicht aus erneuerbaren Energien. Und Katar gilt auch immer noch als eines der Länder mit dem höchsten CO2-Ausstoß weltweit.
Anna Osius war das, Korrespondentin für die Region zur geopolitischen Strategie des Emirats Katar, auch über die WM hinaus. Und damit endet diese Weltzeitausgabe. Morgen widmen wir uns hier Lithium, diesem Metall, ohne das in der Tech-Welt ja gar nichts geht. Das soll nun vielleicht auch in Kalifornien abgebaut werden, was für die USA ein ziemlicher Gewinn wäre und auch ein Riesengeschäft. Morgen also im Podcast hier. Fürs Interesse heute bedankt sich Katja Bigalke. Machen Sie es gut.